So, wunderbar. Jetzt habe ich da noch Zeit gehabt, um den Flipchart aufzunehmen. Wir sind ja alle miteinander unterwegs und Gott darf uns begleiten. Wir haben letzten Sonntag auch Gottesdienst gehabt. Dort ist es ums Kapitel 7 gegangen. Und heute gehen wir doch einfach ein Kapitel weiter und machen noch ein 8 daraus. Damit wir alle mehr oder weniger so ein bisschen auf dem gleichen Level sind, wiederhole ich noch ein, zwei Sachen. Das Kapitel 7 ist nicht ganz ein einfaches Kapitel, das Kapitel 8 auch nicht. Und es gibt extrem viel zu diesen Kapiteln zu sagen. Darum schon mal vorweg, leset die doch einfach selber in aller Ruhe mal noch durch und lasst Gott zu euch reden. Wichtig. Ich gebe aber gleich gerne noch ein paar Gedanken weiter. Im Kapitel 7 hat der Paulus erzählt. Paulus habe ich da so schön gezeichnet. Man erkennt ihn ja gut. Und der Paulus schreibt den Brief an die Römer, also den Menschen, die in Rom leben, zu dem Zeitpunkt, wo der Paulus schon 3 Missionsreisen hinter sich hatte. Also ich würde so ein bisschen sagen, der Paulus kann man als gestandene, gläubige Person anschauen. Und er analysiert ein Stück weit sich selber und ringt mit dem und kommt zum Schluss und sagt, zum einen, ich habe ein Herz. Und das Herz steht für meinen Willen. Und mein Wille hat sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Das ist klar. Paulus sagt, mein Herz, das ist mein Innerste und das ist meine Identität. Das bin ich. Und dann, in den ersten Versen von Kapitel 7, geht es um das Gesetz, wo der Paulus dann aufnimmt, das Gesetz, das ihm aufzeigt, was richtig und was falsch ist. Und er sagt, wie, das Gesetz durchleuchtet ihn wie, darum das Bild von einem Hilrum-Projektor, das hat der Paulus durchleuchtet und hat ihm gezeigt, wie er ist. Und dort hat er gemerkt, dass es Sachen gibt in seinem Leben, die sind nicht so, wie er es gerne hätte. Sein Herz wünscht sich das Gute tun, den Willen von Gott können zu vollbringen. Und er merkt, es gelingt ihm aber nicht immer. Er sagt das zum Beispiel im Vers 19, was heißt: Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Darum kommt er zum Schluss: Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also, da haben wir die Sünde, habe ich auch so ein bisschen irgendwo eingezeichnet in Paulus, wo er sagt, die ist in mir und die wohnt in mir. Und jetzt macht der Paulus aber ganz eine wichtige Unterscheidung. Er sagt, er trennt die Sünde von der Sünde, also Einzahl von Mehrzahl. Und er sagt, die Sünde in mir, das ist das, was mich dazu treibt, etwas zu machen. Das ist das, was mich beeinflusst, das ist das, was mich prägt. Und Sünde in Mehrzahl ist dort, wo er wie das Gute, was er machen wollte, hat er eben nicht gemacht und ist wie über die Linie ausgetreten. Darum nennt er das wie in Mehrzahl. Der Martin Luther hat das sehr gut erkannt, ein brillanter Denker und Reformator, hat gesagt, Simul justus e peccator. Ich kann nicht viel Latinisch. Das bedeutet, er ist zugleich gerecht und Sünder. Also nach dem Herz ist der Paulus gerecht. Das ist das, was zählt. Und gleichzeitig ist aber irgendwie die Sünde in ihm drin und hat immer noch einen Einfluss auf ihn, obwohl er sich das gar nicht wünscht. Das ist so ein bisschen die schwierige Ausgangslage im Kapitel 7. Der Paulus weiß aber auch, dass Jesus Christus ja am Kreuz gestorben ist. Er hat für alle Sünden gezahlt, für alle Fehler, die er gemacht hat, für alle Fehler, die er noch machen wird. Und er ist vollkommen befreit von dem. Also, Jesus hat eine Antwort gegeben und hat für alle Sünden, die der Paulus gemacht hat und noch machen wird, hat er gezahlt. Und das Gleiche gilt auch für uns. Das heisst, der Teil hat sich eigentlich so ein bisschen erübrigt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Darum können wir sagen, wir sind frei und wir haben Frieden. Und jetzt gibt es aber halt immer noch den Teil. Das, was ist und das, was einem irgendwie gleich auch noch beeinflusst. Wir starten jetzt mit dem ersten Vers. Ich darf gerne eure Bibel führen, die eine dabei haben. Ich lese vor aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Und wenn ich eine Präsentation habe, kann man die gerne mal einblenden. Und, perfekt. Der erste Vers sagt, ist ein bisschen ein Gärchen-Einstieg, aber wir schaffen das. Es gibt jetzt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Da tut der Paulus nochmal das aufnehmen, was er im Vers 7 gesagt hat, und bringt es jetzt ganz klar auf den Punkt und sagt, es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Er meint damit, dass jeder Mensch, sagt die Bibel, wird am Ende vom Leben im Gericht stehen. Und dort wird angeschaut werden, was hat man richtig gemacht, was hat man nicht gut gemacht. Und es wird wie Gericht gehalten werden. Das ist so ein Gedanke, der kann einem ehrlich gesagt Angst machen. Verständlich. Wenn man aber den Richter kennt und wenn man weiß, wer der Richter ist, nämlich Jesus Christus, sieht es schon mal ein bisschen anders aus. Und da sagt der Paulus, es gibt jetzt kein Urteil mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Also, das da hat sich wie erledigt, das ist erübrigt, weil Jesus Christus das trägt und zahlt hat. Da geht es am Anfang aufs Gesetz und der Paulus nimmt das nochmal auf. Ich werde jetzt aber gerade schon zum nächsten Vers gehen. Zum Vers 4. So ein bisschen das ganze Kapitel 8 hat so ein bisschen einen roten Faden und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist wie, ich würde sagen, der Gegenpol zu der Sünde in uns hinein. Ich tue jetzt das nicht ganz so schön, wir nehmen vielleicht lieber eine andere Farbe. Nicht gerade die gleiche Farbe wie die Sünde, das macht sich nicht gut. Also da haben wir den Heiligen Geist. Ist ein Vogel. So ein bisschen symbolisch, wo ich zeichne. Und der Heilige Geist, der hat auch einen Einfluss oder kann auch einen Einfluss auf uns haben. Ein bisschen ähnlich wie die Sünde. Und in dem Kapitel 8 kommt 18 Mal kommt Geist von Gott drin vor. Und das ist so ein bisschen der rote Faden. Das heisst, alles dreht sich in dem Römer Kapitel 8 vom Heiligen Geist. Und der Paulus, der hat das gecheckt. Der Paulus hat sich entschieden, ich will mich vom Heiligen Geist prägen lassen, ich will mich von ihm bestimmen lassen, viel mehr als von dem. Das will ich eigentlich nicht, das will ich überhaupt nicht. Darum hat sich bewusst entschieden, sich immer wieder auf Gott und den Heiligen Geist auszurichten. Jetzt schauen wir uns den Vers 4 an. Das sagt der Paulus. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, das ist das, was im Kapitel 7 immer wieder so ein bisschen dreht ist, die Sünde, die mich prägt, die mich dazu leitet. Paulus hat sogar gesagt, die mich beherrscht. Dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, nicht mehr von dem, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, ist auch wieder auf das bezogen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Ich habe das eine Wort gel markiert, ihr seht es auf der Leinwand, bestimmen, weil ich gemerkt habe, was heisst denn das, sich vom Geist Gottes bestimmen lassen. Paulus hat Griechisch geschrieben, also bin ich auf Grundwurzeln zurückgegangen und die ist Peripateo. Dem kann man noch nicht so viel anfangen. Bedeutet auf Deutsch bestimmen, wandeln, laufen. Das heisst also, der Paulus hat sich entschieden und hat gesagt, ich will mich vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Ich will meine Quellen von ihm haben. Und will ich mich von ihm bestimmen lassen, tue ich automatisch in diese Richtung wandle. Automatisch laufe ich in diese Richtung. Und all das drückt das Wort bestimmen aus, was der Paulus gemacht hat. Er hat sich für das entschieden. Und dort, wo du hinschaust, dort läuft man ja bekanntlicherweise einmal auch. Oder wenn du eine Kurve hast und es hat in dieser Kurve von dieser Straße einen Baum und du schaust die längste Zeit auf den Baum, dann ist die Chance leider hoch, dass du nachher mit dem Auto im Baum landest. So ein bisschen das Prinzip, wo der Paulus sagt, ich will auf das schauen. Ich will mich auf das ausrichten. Ich will mich von dem prägen und bestimmen lassen. Und darum gehe ich auch in diese Richtung. Wenn man gerade das Bild vom Auto so ein bisschen wieder aufgreift, dann kann man wie auch die Frage stellen, wer ist am Steuer? Wer ist am Steuer von deinem Leben? Welche Quelle ist dort, die dich wie beeinflusst? Und wenn wir nochmal bei dem Bild bleiben, dann will ich noch ein anderes Element einbringen, und das sind blinde Passagiere. Mal angenommen, du bist ein Fahrzeug. Und in dem Fahrzeug hat es auch Sitzplätze. Und die Sitzplätze, die können gefüllt werden. Und es schleichen sich einmal so ein paar blinde Passagiere in das Auto ein. Und die blinden Passagiere, die würde ich mal sagen, die sind so ein bisschen in diesem Bereich tätig. Das können Motive sein, die vielleicht nicht gut sind. Es können Gedanken sein, die nicht gut sind. Es können Verhaltensmuster sein, die dich immer noch prägen. Und die sind wie in diesem Fahrzeug drin. Und du willst eigentlich in die Richtung fahren, wo du dich dafür entschieden hast. Aber die blinden Passagiere, die reden in dir immer wieder mal rein. Der eine sagt, bist du sicher, dass du das willst? Der andere sagt, ui, das sieht aber gefährlich aus. Ui, willst du wirklich so schnell fahren? Vielleicht wäre es besser, wenn du ein bisschen langsamer fährst. Oder mach doch da ein bisschen einen Bogen. Und die blinden Passagiere wollen dich von dieser Richtung wegbringen, wo du dich dafür entschieden hast. Und jetzt ist die Frage, ja, wie geht man denn mit denen um? Es ist wie auch mit dem Bereich Sünde. Ich wünschte mir auch, immer alles richtig zu machen. Das wäre mega cool. Aber merke auch, es fällt mir nicht so einfach. Es ist irgendwie gleich noch ein Teil in mir drin, der mich prägt. Und jetzt möchte ich, bevor ich das Bild mit dem Auto und dem blinden Passagier wieder aufgreife, möchte ich noch diese Seite ein bisschen genauer anschauen mit einem Bibelvers, der eine unglaubliche Stärke hat. Also da steckt so viel Power in dem Vers rein. Das ist der Vers 11. Wenn der Geist Gottes, welcher Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird genau derselbe Geist auch uns lebendig machen. Es gibt ein Lied von diesem Vers, Du bist du Versteig, heisst es, glaubst du? Wir werden es nachher auch noch hören, wo heisst, der Geist, wo Jesus Christus lebendig gemacht hat, Jesus Christus ist gestorben, ist im Totenreich gewesen, und dann ist eine Quelle gekommen, eine Kraftquelle. Und der Geist ist die Quelle und der Geist hat Jesus wieder lebendig gemacht, sodass er jetzt im Himmel ist. Und diese Quelle, genau der gleiche Geist, der wird auch uns lebendig machen. Und das klingt jetzt ein bisschen nach Zukunftsmusik. Ja gut, ich muss jetzt zuerst mal einmal sterben. Und dann komme ich dann nachher in den Himmel und dann komme ich den neue Liebe über und dann bin ich dort. Und dann passt ja auch das, was in meinem Herz drin ist, das, was ich empfinde, passt dann perfekt zu meinem neuen Körper. Und jetzt passt es halt noch nicht so ganz überein. Also kann man sagen, ja gut, dann warte ich jetzt einfach ab, dann lehne ich ein bisschen zurück, es kommt ja dann schon. Das haben wir auch im Vers 7 angeschaut, das ist dann so ein bisschen ich elende Mensch, ich arme. Wer wird mich erlösen? Wer kann mir helfen? Ich will etwas Gutes tun, aber mache immer wieder Schlechte. Mir kann man eigentlich überhaupt gar nicht helfen. Das ist so ein bisschen von dem Wind, wo die Rede ist. Und jetzt heisst es aber, dass der Geist, der Jesus auferweckt hat, der gleiche Geist kann auch uns lebendig machen. Und nicht erst, wenn wir gestorben sind und im Himmel, sondern das kann jetzt schon anfangen. Und das funktioniert so ein bisschen in etwa so. Wir gehen weiter zum Vers 12, da heißt es: Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen, denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Paulus hat also etwas entdeckt. Er hat gemerkt, dass wenn ich mich auf Gott ausrichte, wenn ich mich vom Heiligen Geist bestimme und leiten lasse, dann hat das einen Einfluss nicht nur auf mein Herz, sondern es hat auch einen Einfluss auf meinen Körper, auf mein Fleisch, redet die Bibel oftmals auch davon. Es hat einen Einfluss auf alles Mögliche. Es hat auch einen Einfluss auf die Sünde. Es hat einen Einfluss auf das, was mich immer wieder dazu bringt, Fehler zu machen, das, was mich immer wieder dazu bringt, zu fallen. Und er merkt, dass der Einfluss, der ist so viel stärker als das, dass plötzlich die alten Verhaltensweisen getötet werden. Da auch wieder töten, das ist nicht einfach so ein bisschen zudecken oder ein bisschen weggeschoben werden. Auch da habe ich noch das Wort nachgeschaut. Das ist übrigens eines meiner lieblingsgriechischen Wörter. Es heisst Thanatos. Also wenn ihr ein griechisches Wort möchtet lernen und können, dann ist Thanatos. Und das bedeutet vernichten, töten, aus der Welt schaffen, einfach weg und vorbei. Und der Paulus sagt, dass wir die alten Verhaltensweisen, die Sachen, die uns immer wieder zum Gehen bringen, die können getötet werden. Man hat eine Möglichkeit mit dem Heiligen Geist, um einen Einfluss zu nehmen auf das, dass das abnehmen kann und dass der Körper immer mehr ein Stück weit auch zum Herz passen wird. Man wird es aber nicht schaffen, sage jetzt ich. Da gibt es andere Theologen, die sagen, man schafft es aber gleich. Aber ich sage, man wird es nicht schaffen, dass man keine Fehler mehr macht in diesem Leben. Es gibt Theologen, die sagen, mal, wenn man das richtig macht, dann ist man 100% erfüllt. Dann ist man heilig, nicht nur im Herz, sondern auch der ganze Körper und alles ist durchflutet. Ich glaube nicht, dass man es anbringt, nach meinem Verständnis von Theologie, dass das ganz weggeht. Und so würde ich auch den Paulus verstehen. Aber man kann einen Einfluss auf das nehmen. Und ich glaube, man kann einen extrem grossen Einfluss auf das nehmen. Und wir selber können ein Stück weit auch bestimmen, wie gross das der Einfluss sein soll. Also die Frage ist, von wo lasse ich mich bestimmen? Und da geht es ja auch nicht darum, ja einfach, wenn ich mich 51% vom Heiligen Geist bestimmen lasse und nur 49% so ein bisschen von dem, was in mir drin ist, dann ist es ja im Großen und Ganzen schon gut. Dann ist es gerade so ein bisschen über den Durchschnitt, dann habe ich das Ziel auch erreicht. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht nicht um eine Leistung. Es geht nicht, wie schnell man mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sondern es geht einfach darum, diese Beziehung zu leben, diese Beziehung zu spüren und uns von dieser Beziehung einfach prägen zu lassen. Und diese Prägung hat den positiven Nebeneffekt, dass das ein Stück weit bekämpft wird, wenn man es so will sagen. Also ist so ein bisschen die Frage, das sind für mich die blinden Passagiere, die Sachen, die auch irgendwie noch ein bisschen mitschwingen, die Sachen, die dich auch beeinflussen, die dich auch prägen und die dich wegbringen, dass du deine Kapazität und deine Ressourcen auf das kannst setzen. Die Sachen, die dich ablenken von dem. Und das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Ich mache euch mal ein, zwei Beispiele. Aber die Liste ist dann nicht abgeschlossen, sondern die darf man gerne ergänzen mit Sachen aus dem eigenen Leben. Vielleicht ist das einfach das Handy. Du verbringst so gern so viel Zeit damit. Man kann so viele Sachen machen, Social Media, du kannst Leute folgen, du kannst schauen, was andere Leute erleben, du kannst Zeitung lesen, du kannst ja endlos viele Artikel lesen. Das ist etwas, was dich wie hindert, dich von dieser Beziehung prägen zu lassen, weil du einfach beschäftigt wirst. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, Zeitung zu lesen. Es kommt immer auf ein Verhältnis drauf an. Oder vielleicht der Umgang mit Geld kann auch etwas sein, wo dich hindert, dich um das können zu fokussieren. Oder du bist immer beschäftigt mit dem, immer am Nachdenken, wie kann man es machen, wie kann man es besser optimieren. Es können aber auch andere Muster sein. Vielleicht gehst du den einen Menschen auf den Weg, vielleicht bist du nicht mit Leuten versöhnt. Oder Pornografie kann auch etwas sein, wo irgendwie da tief einfach eine Quelle hat, die dich immer wieder wegbringt von dieser Beziehung. Ich darf euch gerne überlegen, was sind so ein bisschen die blinden Passagiere, die euch wegbringen von dieser Beziehung. Was ist das, was dich wegbringt von dem? Und der Paulus sagt, der coole Nebeneffekt, wenn du mit dem Heiligen Geist verbunden bist, wenn du einfach das machst, was er sagt, der Nebeneffekt ist, dass die blinden Passagiere, die dich prägen, die haben irgendwann keine Freude mehr mit der Richtung, wo das Fahrzeug sozusagen fährt. Irgendwann haben sie keine Freude mehr und sagen, jetzt steige ich aus, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und so kann das funktionieren, dass man die alten Verhaltensweisen kann töten, indem man sich auf Gott ausrichtet, sich von Gott fühlen lässt und sich von ihm prägen und leiten lässt. Ein bisschen so kann das funktionieren. Die blinden Passagiere, die ja gleich einmal noch so ein bisschen rum sind. Ich habe so ein bisschen die Beobachtung gemacht, auch in meinem eigenen Leben, dass ich die Sachen gern für mich behalte. Dass ich die Sachen gern selber mit Gott kläre. Gott hilft mir dann schon und erledigt das, sodass ich das auch gar niemandem sagen muss. Weil oftmals schämt man sich vielleicht ein bisschen dafür oder so ist es mir in den einen Bereichen gegangen. Und ich habe gemerkt, wie befreiend das es kann sein als Christ, wenn man anfangen kann, über die Sachen zu reden. Wenn man die blinden Passagiere beim Namen nennt und sie an Menschen, die man vertraut, anvertraut. Und dann kann wie auch Gott besser drin hineinwirken, weil man es wie offen legt und nicht einfach für sich unter Verschluss behaltet. Auch mit Menschen, die mehr Erfahrungen haben, auch mit Spezialisten, macht es Sinn, mit den einen Themen dort sich können Hilfe zu holen. Und dann, natürlich, soll man das auch mit Gott anschauen und natürlich soll man sich von dieser Kraft vom Heiligen Geist prägen lassen. Wir brauchen die Unterstützung, vielleicht auch schon nur, dass man anfängt, über die Sachen zu reden. So, und das geht es bei den Versen 11 und 12. Und ich werde euch noch einen kurzen Überblick geben über ein paar andere Versen von diesem Kapitel. Vers 18, da geht es darum, dass der Heilige Geist, er ist mit dir. Und zwar, er ist immer mit dir. Er begleitet dich durch Höchst und Tiefst und er leidet auch mit dir zusammen mit. Also Gott wird mit dir zusammen, er wird Anteil nehmen an deinem Leben, er wird dich spüren und er wird mit dir zusammen durch Höchst und Tiefst gehen. Und der Heilige Geist ist da der Helfer, der immer bei dir ist. Ob du ihn spürst oder nicht, ob du ein Kribbeln im Herzen hast oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist das, was die Bibel uns verheißt und wo ich glaube, dass darum auch die Wahrheit ist. Dann Vers 26 und 27 heisst es, der Heilige Geist tritt bei Gott für dich ein mit einem Seufzen. Ach, aber er tritt für dich ein und er betet für dich. Der Heilige Geist ist für dich. Er ist dein Freund. Er ist dein Ermutiger. Und er wird sich bei Gott bei dir einsetzen, dass wir die Hürden nehmen können, die es zu nehmen gibt im Leben. Vers 29 ist, der Heilige Geist hilft dir, immer ähnlicher zu werden wie Jesus. Also je mehr dass wir uns vom Heiligen Geist beeinflussen lassen, und der Heilige Geist ist ja auch Gott, wie Jesus auch Gott ist und der Vater Gott ist. Und je mehr dass wir in diese Richtung gehen, desto ähnlicher werden wir wie Jesus Christus, was ja unser Ziel schlussendlich ist als Gläubige. Und Vers 31, was soll man denn da dazu eigentlich noch sagen? Wenn man den Heiligen Geist hat, wenn man diese Hilfe, wenn man diese Quelle hat, so eine Auferstehungskraft, die uns prägen darf, was wollen wir da noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn eigentlich noch gegen uns sein? Vers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Paulus sagt, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höchst, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts von der ganzen Schöpfung kann uns von dieser Liebe von Gott trennen, die uns in Jesus Christus verbürgt ist. Das ist das, was der Paulus sagt. Es gibt eigentlich nichts, was uns trennen kann. Ausser wir entscheiden uns fürs Falsche. Gott hat einem Menschen gleich Freiheit gegeben. Und Freiheit hat so ein bisschen die Umkehrseite auch von der Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, von welcher Quelle dass wir uns als Gläubige leiten lassen. Und welche Passagiere dass wir mitnehmen, ob wir jetzt wissen, dass sie da am Werk sind oder nicht. Und so möchte ich eigentlich zu meiner Schlussfolie kommen und die Band darf gerne wieder führen kommen und sich parat machen. Es ist so ein bisschen die einfache Frage, wer sitzt am Steuer? Von wem lassen wir uns bestimmen? Von was lassen wir uns prägen? Paulus hat erkannt, bei ihm ist das eben auch in ihm drin. Es hat einen Einfluss auf ihn. Er hat sich aber klar entschieden, ich will mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Ich will mich von ihm bestimmen lassen. Ich will ihm vertrauen und will mich mein ganzes Leben auf Gott ausrichten. Und will das machen. Und hat dann so ein bisschen den Nebeneffekt gehabt, ah, das hat ja einen Einfluss auf das. Das hilft mir auch in dem. Ich muss mich nicht so sehr um meine Probleme, um meine Herausforderungen nur kümmern, sondern ich kann sie einfach offenlegen und kann da die Liebe von Gott drin hineinwirken lassen und so vorwärts kommen und immer ähnlicher werden wie Jesus. Wer sind deine blinden Passagiere? Ich habe ein paar Beispiele aufgezählt, aber nehmt die Frage mit oder fragt sie Gott, dass er euch durchs Kennen kann. Der Heilige Geist kann euch durchs Kennen und kann euch Sachen vielleicht aufzeigen. Und dann die Frage, wie gehe ich damit um? Wem erzähle ich es? Wem will ich mich bei diesem Punkt anvertrauen? Und der dritte Punkt ist die Frage, möchtest du dich auf die Auferstehungskraft vom Heiligen Geist einlassen? Die Kraft, die Jesus lebendig gemacht hat, die, die ihn vom Toten, von seinem Todsein auferweckt hat, genau die gleiche Kraft kann bei uns am Werk sein. Genau die gleiche Kraft. Man muss sich das mal vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich es nur versuchen vorzustellen. Aber diese Kraft kann uns prägen. Diese Kraft kann in unser Leben hineinkommen. Und ich glaube, diese Kraft kann Unglaubliches auslösen und kann es so viel einfacher machen im Leben. Willst du dich auf das einlassen? Ich will noch das Gebet sprechen. Ich darf gerne aufstehen und nachher gehen wir weiter im Worship-Bereich, wo ihr euch könnt ausrichten auf Gott. Ihr könnt euer Herz aufmachen und den Heiligen Geist als euer Helfer einfach reden lassen. Gott, wir wollen dir Danke sagen, was du alles gemacht hast. Du hast den Weg bereitet. Du hast deinen Sohn auf die Erde geschickt. Und wir wollen dir einfach alle Ehre geben. Wir schaffen es nicht, von uns aus zu dir zu kommen, aber du bist zu uns gekommen. Und ich danke dir für den Weg und ich danke dir für den Heiligen Geist, den wir haben als Helfer, als Motivator, als einer, der mit uns ist und mit uns mitleidet. Und so danke ich dir, dass wir uns von ihm prägen dürfen lassen. Dass wir uns von dir dürfen auffüllen lassen. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist, Heiliger Geist. Dass du an die Herzen klopfst und dass du jetzt dort hinein redest. Dass du dort drin wirkst mit deiner Kraft, mit deiner ganzen Power. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt der bist, der wirkst. Und wir wollen dir einfach Raum lassen und wollen uns von dir leiten lassen. Amen.